Guten Abend, liebe Geschwister. Wir machen heute Fortsetzung, wie es der Peter schon angekündigt hat. Und ich möchte noch mal ganz kurz, weil ja auch einige Geschwister beim letzten Dienst nicht dabei waren, ganz kurz noch mal zusammenfassen, ja, den vorigen Wortdienst. Wir haben also im letzten Wortdienst die heilsgeschichtliche Entfaltung hin zum Wort des Glaubens betrachtet und gesehen, wie Gott schon auf den ersten Blättern der Schrift ja geoffenbart hat, mitgeteilt hat, wie ein Mensch ja vor ihm Gerechtigkeit ja bekommt, nämlich einzig und allein aus Glauben. 1. Mose 15, Vers 6. Und er, nämlich der Abraham, glaubte Yahweh und er rechnete es ihm zur Gerechtigkeit. Dann haben wir den Gesetzeshaushalt betrachtet, diesen Einschub, ja, wie das Gesetz daneben einkam und wie das Gesetz vom Sinai dort am Kreuz auf Golgatha ja seinen juristischen Abschluss fand, da dort eben der Ehemann dieses ersten Bundesverhältnisses, der Herr Jesus, gestorben ist und damit ja dieser Ehebund zwischen dem Volk Israel und Yahweh juristisch auch einen Abschluss gefunden hat. Und wir wissen, vorher hat das Volk vielfach diesen Bund übertreten. Ja, und dann haben wir praktisch den neuen Bund noch betrachtet. Wir durften sehen, am Kreuz auf Golgatha, da fand, wie gesagt, der erste Ehebund seinen Abschluss und gleichzeitig bildet das Kreuz von Golgatha ja diesen neuen Bund. Der Herr Jesus ja hat das Volk durch seinen Tod vom Fluch des Gesetzes, von diesem ersten Bund losgekauft und hat den neuen Bund eingesetzt für Israel, von dem wir in Jeremia 31 lesen. Und da haben wir gesagt, dieses Volk, es bekommt von Gott ein neues Herz. Wir haben die Stelle aus Ezekiel 36 gelesen, wo unser himmlischer Vater sagt, was er alles tut, was er alles ja vollbringt für sein Volk. Ja, auf dem Hintergrund dieses neuen Bundes, ja, haben wir uns dann auch hinterher noch im Gespräch die Frage gestellt, ja, was ist denn das für ein Gesetz, das da, ja, Gott auf das Herz seines Volkes schreibt, so wie wir es in Jeremia 31 lesen. Und da möchte ich noch zwei Bibelstellen dazu lesen, die uns zeigen, ja, was ist denn das für ein Gesetz, welches ja auf ihr Herz geschrieben wird. Es ist freilich nicht das Gesetz vom Sinai, ganz klar. Es hat seinen Abschluss gefunden. Wir haben die Stellen gelesen, auch im Hebräerbrief, dass es abgeschafft wurde. Und ich möchte es so zusammengefasst sagen, es ist das Gesetz der Liebe. Ich möchte noch einmal ja Jeremia 31 uns kurz in Erinnerung rufen, diesen Vers. Und dann zwei Stellen aus dem Neuen Testament lesen, die, so wie ich meine, uns ja Antwort geben, ja, was mit diesem Gesetz gemeint ist. Also wir lesen, ich lese einmal ab Vers 33 in Jeremia 31, sondern dies ist der Bund, den ich mit dem Hause Israel machen werde nach jenen Tagen, spricht Yahweh, ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben. Ja, was dürfen wir, müssen wir unter der Begrifflichkeit mein Gesetz verstehen? Ich möchte zwei Stellen lesen. Zuerst Johannes 13, Vers 34, wo der Herr Jesus seinen Jüngern sagt, ein neues Gebot, neuer Bund, neues Gebot, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebet. Und dann noch eine Stelle von Paulus, Römer 13, die Verse 8 bis 10, wo Paulus schreibt, seid niemand irgendetwas schuldig, als nur einander zu lieben. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Denn das, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, lass dich nicht gelüsten. Und wenn es ein anderes Gebot gibt, ist in diesem Worte zusammengefasst, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses, so ist nun die Liebe die Summe oder in der Fußnote bei der unrevidierten Elberfelder heißt es die Fülle des Gesetzes. Also deswegen dieses Gesetz Gottes, das Gesetz der Liebe. Und mir ist dann eingefallen, ich meine, es war Pfarrer Böhmerle, der es so formuliert hat, der erste Bund, der Bund vom Sinai, das Schattengesetz, und der neue Bund, den der Herr Jesus dort am Kreuz, dieses der neue Bund in meinem Blut, geschenkt hat, Füllegesetz. Also erster Bund, Schattengesetz, neuer Bund, Füllegesetz, was dann im tausendjährigen Reich zur vollen Entfaltung kommt. Ja, also das war jetzt ein kurzer Rückblick auf den Wortdienst von gestern Vormittag. Und wir wollen jetzt eben unter der Überschrift im Gemeindehaushalt zählt einzig und allein das Wort des Glaubens Fortsetzung machen. Also der neue Bund für das Volk Israel, der in Kreuz und Auferstehung unseres Herrn seine Rechtsgrundlage hat, wird im tausendjährigen Reich für ganz Israel wirksam. Und wir lesen ja dieses bekannte Wort in Römer 11, 25 bis 27. Denn ich will nicht, Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt sei, auf das ihr euch nicht selbst klug dünket, dass Verstockung Israel zum Teil widerfahren ist. Also wir können da ergänzen, da war dieser Anbruch an Pfingsten, dieses neuen Bundes, der da wirksam, der war juristisch gegeben am Kreuz, ganz klar, aber er wurde erst bei diesem Anbruch aus Israel wirksam. Dass Verstockung Israel zum Teil widerfahren ist, bis die Fülle der Nationen eingegangen sein wird. Und also wird ganz Israel errettet werden, wie geschrieben steht, es wird aus Zion der Erretter kommen, er wird die Gottlosigkeiten von Jakob abwenden, und dies ist für sie der Bund von mir, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Also damals an Pfingsten ein wunderbarer Anbruch, aber wir lesen dann in der Apostelgeschichte wie immer dunkler, es wurde über diesem 12-Stämme-Volk das Verstockungsgericht über dieses Volk hereingebrochen ist. Ja, und wie lang geht diese Verstockung? Wir haben es gelesen, bis die Fülle der Nationen eingegangen sein wird. Da wollen wir ganz kurz innehalten. Für die Fülle der Nationen, da wissen wir, da lesen wir das Wort Pleroma. Wir lesen hier vom Pleroma der Nationen. Und wie haben wir das zu verstehen? Ich habe in einem griechischen Wörterbuch nachgeschaut und da wird eben erklärt, dass dieses Wort Pleroma eine dreifache Bedeutung hat bezüglich Vervollständigung, also zur Fülle bringen, vollenden, vervollständigen. Also ich denke, Vervollständigung ist das Beste, ist die beste Übersetzung. Und für diese Vervollständigung, für dieses Pleroma gibt es eben sowohl eine zahlenmäßige Vervollständigung, eine zeitliche Vervollständigung und auch eine örtliche Vervollständigung. Und es ist jetzt die Frage, wie haben wir es zu verstehen? Und für mich ist ja Lukas 21, Vers 24 eine sehr große Hilfe oder eine Wegweisung, weil da finden wir eine ganz ähnliche Formulierung. Da heißt es, und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und gefangen weggeführt werden unter alle Nationen, und Jerusalem wird zertreten werden von den Nationen, bis die Zeiten der Nationen erfüllt sein werden. Also hier haben wir eine klare Aussage, dass die Zeiten der Nationen eine Vervollständigung erfahren. Die Zeiten der Nationen, sie begannen, wissen wir, denke ich, alle mit dem König Nebukadnezar, denken wir an das Standbild aus Daniel 2, und sie enden nicht mit der Entrückung. Das ist jetzt ein wichtiger Punkt. Die Zeiten der Nationen enden nicht mit der Entrückung, sondern, wie haben wir es gelesen, bis die Zeiten der Nationen erfüllt sein werden. Was ist das Charakteristische dafür? Jerusalem wird zertreten von den Nationen. Und wir lesen zum Beispiel in Offenbarung 11,2 nochmals von einer Zertretung von 42 Monaten. Also da ist ja die Entrückung schon längst vorbei.
Für den äußeren Vorhof.
Genau, richtig, genau. Und wir wissen aus Daniel 2, dass dann dieses Standbild so lange stehen bleibt, bis der Stein ohne Hände, der Messias, an die Füße des Standbildes stoßt und das ganze Standbild zusammenbricht und alle Elemente des Standbildes zermalmt werden. Ja, also mit dem wiederkommenden Herrn Jesus Christus, unserem Herrn in großer Macht und Herrlichkeit, wo wir ja dann mit dabei sind, enden die Zeiten der Nationen. Ja, wie lange dauert also die partielle Verstockung Israels, bis die Zeiten der Nationen ihre Vervollständigung erreicht haben, bis der Herr Jesus wiederkommt auf den Ölberg? Freilich ist der Gemeindehaushalt eingebettet in diese Zeiten der Nationen und freilich endet der Gemeindehaushalt auch nahe am Ende der Zeiten der Nationen, aber wir müssen es einfach sehen, also die Zeiten der Nationen enden nicht mit der Entrückung, sondern wenn Jerusalem nicht mehr zertreten wird. Ja, und jetzt ist natürlich die Frage, welche Botschaft ist nun zu verkündigen in dieser Zeit, da Verstockung Israel zum Teil widerfahren ist, in dieser Zeit, da der Israelzug zum Stillstand gekommen ist, das Geheimnis der Leibesgemeinde geoffenbart ist und ja, eben innerhalb dieser Zeiten der Nationen dieses Geheimnis läuft. Was für eine Botschaft ist hier zu verkündigen? Und da gibt uns eben der Apostel dieser Leibesgemeinde, der Apostel Paulus, eine klare Aussage. Wir haben es gelesen, letztes Mal in Römer 10, das Wort des Glaubens. Und ich möchte sagen, einzig und allein das Wort des Glaubens ist in dieser Haushaltung zu verkündigen. Ich lese noch einmal Vers 8 in Römer 10. Das Wort ist dir nahe in deinem Munde und in deinem Herzen. Das ist das Wort des Glaubens, welches wir predigen. Und jetzt wollen wir uns eben hier mit diesem Wort des Glaubens beschäftigen. Und der Zentralvers ja im Zusammenhang mit dem Wort des Glaubens ist sicherlich Römer 10, Vers 4. Christus ist des Gesetzes Ende. Wir wissen, es ist besser zu übersetzen Ziel, weil hier eben Telos steht. Jedem Glaubenden zur Gerechtigkeit. Dem Volk Israel ist das Gesetz der Knabenführer zur Schule, so haben wir es letztes Mal gesagt, so hat Pfleiderer übersetzt, dieser Paidagogos. Uns Nationenleute wurde das Gesetz gar nie gegeben, sondern vielmehr waren wir, nach Epheser 2, die Fernen, die gar keinen Anteil hatten an irgendwelchen Bündnissen Israels. Und ich hoffe, ich spreche es richtig aus, kann ja nur Griechisch so von den Wörterbüchern. Wir finden in Epheser 2, Vers 12 eine sehr markante Formulierung, wie wir Nationenleute beschrieben werden, Atheoin tu kosmou. Das heißt, ohne Gott im Kosmos, oder wenn wir es Atheoin genau übersetzen, Atheisten im Kosmos. Wir Nationenleute, was sagt die Schrift über uns Nationenleute? Das müssen wir uns immer wieder verdeutlichen. Das war unser Zustand, Atheisten im Kosmos. Ja, also in dieser Zeit, wo dieses Geheimnis der Leibesgemeinde läuft, ja, haben wir das Wort des Glaubens zu verkündigen. Im Gemeindehaushalt, ich bin nochmal angesprochen worden auch auf die Haushaltungen, also wir haben ja einige Haushaltungen betrachtet, kurz genannt, die vor dem Gesetz. Wir haben dann die Haushaltung des Gesetzes, die Haushaltung, können wir sagen, des Herrn Jesus im Fleisch, die Haushaltung des Königreichsanbruchs an Pfingsten und dann geht es hinein in die Haushaltung der Leibesgemeinde. Und in diesem Haushalt gilt eben das vorher Undenkbare, dass wir Atheisten im Kosmos, wir Nationenleute, von jetzt auf nachher, und ich wünsche mir das, dass uns das groß wird und in die Freude und Dankbarkeit hineinführt, dass wir Nationenleute von jetzt auf nachher einzig und allein aus Glauben so gerecht werden dürfen, wie es gerecht dann nicht mehr geht und in diese innigste, vorher undenkbare, einzigartige Lebensgemeinschaft mit dem Herrn Jesus kommen dürfen, nämlich als Glieder an seinem Leib. Außergewöhnlich, undenkbar vorher, was das bedeutet. Und wir bekommen einen kleinen Eindruck davon, wie das begonnen hat, was das ausgelöst hat bei diesen Nationenleuten. Wir befinden uns auf der ersten Missionsreise. Der Apostel Paulus predigt in der Synagoge zu Antiochien in Pisidien seinem Volk, seinen Verwandten nach dem Fleisch. Und er sagt ihnen eben das, Apostelgeschichte 13, 38 und 39, so sei euch nun kund, Brüder, dass durch diesen Jesus euch Vergebung der Sünden verkündigt wird und von allem, wovon ihr im Gesetz Moses nicht gerechtfertigt werden konntet, wird in diesem jeder Glaubende gerechtfertigt. Diese Vorbotschaft, er sagt, die in Jerusalem haben ihn gekreuzigt, aber Gott hat ihn auferweckt. Und jetzt darf jeder Glaubende, also wir befinden uns, er spricht zu seinem Volk, gerechtfertigt. Und jetzt, liebe Geschwister, jetzt müsste man doch sagen, die müssten Luftsprünge gemacht haben vor Freude. Der David, der hat damals schon Luftsprünge gemacht, haben wir gesehen in Römer 4, wo er das erkennen durfte, ich nach dem Gesetz ein toter Mann, ich lebe einzig und allein vom Erbarmen Gottes. Am nächsten Sabbat war fast die ganze Stadt versammelt, um das Wort Gottes zu hören, aber es geschah das so Traurige. Anstatt dass das Volk, dem zuerst diese Botschaft verkündigt wurde, sich gefreut hat, da wurden sie von Eifersucht erfüllt angesichts der Volksmengen und widersprachen und lästerten. Es geschah das, was Paulus in Römer 10, Vers 3 schreibt, denn da sie, nämlich das Zwölfstimmevolk Israel, Gottes Gerechtigkeit nicht erkannten und ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten trachteten. Das Gesetz sollte sie zu Christus führen. Und wir haben gesehen, beim David war das so. Es war bei dem Simeon so, der im Tempel war, bei der Prophetin Hanna. Aber ja, sie haben versucht, durchs Gesetz ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten, allen voran dieser Saulus von Tarsus vor seiner Begegnung mit dem erhöhten Herrn. Nochmal Römer 10, Vers 3, denn da sie Gottes Gerechtigkeit nicht erkannten und ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten trachteten, haben sie sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen. Ja, und jetzt waren da auch solche aus den Nationen dabei, die ja wussten, Mensch, der ganze Götterkult, das kannst du alles vergessen. Und der moralische Morast, in dem wir da alle leben. Und die hatten eine Sehnsucht nach dem Gott Israels. Und sie hängten sich an dieses Volk und wollten, lechzten nach Anteil an Segnungen, ja, dieses Gottes. Und jetzt sagt der Paulus hier diese Botschaft, wird in diesem jeder Glaubende gerechtfertigt. Und da heißt es in Vers 48, als aber die aus den Nationen es hörten, freuten sie sich. Frohe Botschaft, liebe Geschwister. Und verherrlichten das Wort des Herrn. Und es glaubten so viele ihrer zum ewigen Leben verordnet waren. Möge das bei uns allen geschehen, möge immer wieder neu geschehen, diese große Freude. Unser Schuldbrief ist zerrissen. Er ist von unserem himmlischen Vater an das Kreuz seines Sohnes genagelt. Die Prozessakten sind herausgenommen, jeder von uns hat eine Prozessakte und Gott hat sie herausgenommen und ans Kreuz genagelt. Diese große Freude, dass wir gerechtfertigt sein dürfen, einzig und allein aus Gnaden mittels des Glaubens, ja, dass uns alles in Christus geschenkt ist. Also hier, wenn wir jetzt wieder diesen Gedanken aufgreifen, die Entfaltung hin zum Wort des Glaubens. Hier in der Apostelgeschichte lesen wir jetzt in dieser Stelle zum ersten Mal von der Rechtfertigung einzig und allein aus Glauben. Also was wir schon auf den ersten Blättern der Bibel bei dem unbeschnittenen Nationenmann Abraham finden. Rechtfertigung gegenüber dem Allerhöchsten auf dem Grundsatz des Glaubens, das findet nun in diesem Gemeindehaushalt seine völlige Entfaltung. Und so wollen wir jetzt ein wenig stehen bleiben und diesen Haushalt, in dem wir leben, in dem wir noch leben, kurz charakterisieren. Ja, wir lesen in 1. Timotheus 1, 3 und 4, diese Stelle wurde auch diese Tage schon genannt, so wie ich dich bat, als ich nach Mazedonien reiste, in Ephesus zu bleiben, auf dass du etlichen gebötest, nicht andere Lehren zu lehren, noch mit Fabeln und endlosen Geschlechtsregistern sich abzugeben, die mehr Streitfragen hervorbringen. Und jetzt kommt's, als die Verwaltung, die Haushaltung, die Ökonomie Gottes fördern, die im Glauben ist. Also unser momentan noch laufender Haushalt ist ein Haushalt, eine Verwaltung des Glaubens, in dem das Wort des Glaubens zu verkündigen ist. Und es ist wichtig, dass wir beachten, dass dieser Haushalt in den Briefen des Apostels Paulus auch durch zwei andere Substantive charakterisiert wird. Vielleicht erinnern sich einige von unseren jungen Geschwistern an die Grafik von der Osterfreizeit. Drei Substantive sind es, die diesen Haushalt beschreiben. Glaube und dann noch die beiden andere, Gnade und Geheimnis. Wir finden in diesem Haushalt bezüglich des Gläubigwerdens einen kostbaren, wunderbaren Dreiklang. Epheser 1,13, ihr habt gehört, ihr habt geglaubt, ihr seid versiegelt worden. Und wie es der Albrecht gesagt hat, wenn noch einer kommt und sagt, ihr braucht noch die Geistestaufe, alles Blödsinn. Ihr habt gehört, ihr habt geglaubt, ihr seid versiegelt worden. Wir sind als seine Kinder, als seine Glieder im höchsten Stand, den es überhaupt gibt, liebe Geschwister. Da, durch nichts zu toppen. Also nicht sich von irgendjemand durcheinander bringen lassen, da sollst du hingehen, von dem sollst du die Hände auflegen lassen. Diese Übung oder dieses Verhalten solltest du noch tun, damit du noch eine Sprosse höher kommst auf der Leiter. Nein, in Christus zur Fülle gebracht. So dürfen wir es doch im Kolosserbrief lesen. Ja, also dieser Dreiklang, höheren Glauben versiegelt werden. Und so gibt es eben noch einen Dreiklang in diesem Haushalt, Gnade, Glaube, Geheimnis. Ja, Gnade gab es natürlich auch schon in den Evangelien, selbstverständlich. Gnade gab es auch zum Pfingsthaushalt, völlig klar. Aber liebe Geschwister, vielleicht habt ihr schon mal gehört, diese Formulierung totale Gnade. Der Paulus hat das Evangelium der totalen Gnade verkündigt. Was meint man damit? Warum totale Gnade? Liebe Geschwister, weil diese Gnade völlig voraussetzungslos und bedingungslos ist. Vorher, liebe Geschwister, in den Evangelien, im Pfingsthaushalt, da gab es Gnade, aber liebe Geschwister, die war gebunden an das 12-Stämme-Volk Israel. Ganz bekannte Stelle habe ich schon oft genannt, Matthäus 15, wo der Herr Jesus diesem kananäischen Weib sagt, es ist nicht schön, das Brot der Kinder zu nehmen und den Hündlein hinzuwerfen. Das 12-Stämme-Volk Israel, das sind die Kinder. Die Nationen, wir sind die Hunde, die gar keinen Anteil hatten, ganz weit weg waren, ganz in der Ferne waren, wie wir es in Epheser 2 lesen. Und es ist ja auch beeindruckend, wie hat sich doch diese Frau unter diesen Grundsatz gebeugt. Sie hat es bestätigt, was der Herr Jesus sagt. Und sie sagt, ja, Herr. Denn es essen ja auch die Hündlein. Also sie hat gesagt, jawohl, ich weiß, ich bin ein Hund. Ich habe keinen Anteil. Es essen ja auch die Hündlein von den Brosamen, die von dem Tische ihrer Herren fallen. Und als der Herr Jesus dieses Wort hört, antwortete er, O Weib, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter war geheilt von jeder Stunde an. Also wir sehen, da war die Gnade, ja, die war auf Israel erstmal begrenzt. Noch ein Beispiel, Apostelgeschichte 8. Die aus Samaria sind gläubig geworden. Und was musste geschehen, liebe Geschwister? Da musste der Petrus musste hinabkommen. Der musste ihnen, mit ihnen beten und ihnen die Hände auflegen. Erst dann haben sie den Heiligen Geist bekommen. Also wir sehen, das war gebunden an eine Mittlerschaft Israels. Und eben dieser Vorrang Israels ist im Gemeindehaushalt aufgehoben. Da gilt totale Gnade, unabhängig von allem, was mit dem Fleisch zu tun hat. Unabhängig, ob einer viel oder wenig auf dem Kerbholz hat, unabhängig vom sozialen Stand, dürfen Menschen ja in die innigste Gemeinschaft mit Christus kommen, als Glieder an seinem Leib. Ja, und was geschieht dann? Da geschieht dann auch etwas ganz Gewaltiges, Paulus beschreibt es so, in dem einen Geist, hineingetauft in den einen Leib. Das kann kein Mensch machen, liebe Geschwister, sondern das macht unser himmlischer Vater selbst. Nicht mit Händen gemacht, liebe Geschwister. So lesen wir es im Kolosserbrief. Das ist auch so eine ganz charakteristische Formulierung für diesen Haushalt. Sonst wäre es ja keine totale Gnade, wenn wir da mit Händen noch irgendwie nachhelfen könnten, um einen Stand oder eine Toppung irgendwie zu erreichen. Ja, und wie wird die Gnade ergriffen, liebe Geschwister? Ganz klar, mittels des Glaubens. Epheser 2, Vers 8. Und ich möchte hier nochmal aus Römer 4 kostbare Verse lesen, Römer 4, 13 bis 16. Da sehen wir jetzt, welches Wort untrennbar zu dieser Gnade gehört. Wie zwei Worte untrennbar zusammengehören. Dort schreibt Paulus, Römer 4, 13 bis 16, denn nicht durch Gesetz wurde dem Abraham oder seinem Samen die Verheißung, dass er der Welt Erbe sein sollte, sondern durch Glaubensgerechtigkeit. Denn wenn die vom Gesetz Erben sind, so ist der Glaube zunichte gemacht und die Verheißung aufgehoben. Denn das Gesetz bewirkt Zorn, aber wo kein Gesetz ist, da ist auch keine Übertretung. Und jetzt kommt das, worauf ich hinaus wollte oder worauf das ich hinweisen möchte. Darum ist es aus Glauben, auf dass es nach Gnade sei. Also, diese beiden Begriffe gehören untrennbar zusammen, damit die Verheißung dem ganzen Samen fest sei, nicht allein dem vom Gesetz, sondern auch dem vom Glauben Abrahams, welcher unser aller Vater ist. Aus Glauben nach Gnade. Das wollen wir doch festhalten, liebe Geschwister. Nebenbei ein Hinweis. Wir finden hier in diesen Versen eine klare Aussage, wie auch aus Stellen aus dem Galaterbrief. Wer ist denn ein Sohn Abrahams? Wer ist denn ein Same Abrahams? Wir haben hier gelesen, sondern auch dem vom Glauben Abrahams, welcher unser aller Vater ist. Hat also nichts mit der Abstammung zu tun, liebe Geschwister. Galater 3, Vers 7. Erkenne denn, jetzt lese ich es mal falsch, die von Abraham nach dem Fleisch herkommen, diese sind Abrahams Söhne. Nein, erkenne denn, die aus Glauben sind, diese sind Abrahams Söhne. Also nicht die nach dem Fleisch von Abraham abstammen. Vers 29. Wenn ihr aber Christi seid, so seid ihr denn Abrahams Same und nach Verheißung Erben. Also wer ist ein Sohn Abrahams, die aus Glauben sind? Wer ist Same Abrahams? Diejenigen, die zu dem einen Samen Abrahams kommen, dem Herrn Jesus, gehören, dem Herrn Jesus Christus. Diese sind Abrahams Same. Es heißt hier nicht, die von Abraham dem Fleische nach abstammen sind Abrahams Söhne, die von Abraham abstammen sind Abrahams Same, sondern, wie heißt es, die aus Glauben sind, sind Abrahams Söhne, die des Christus sind, sind Abrahams Same, hat mit der fleischlichen Abstammung da nichts zu tun. Also von daher, wenn wir ja zum Herrn Jesus gehören, dann sind wir, ja, was sagt uns hier die Schrift? Abrahams Söhne. Ja, wenn ihr Christi seid, Abrahams Same. Haushalt der Gnade, Haushalt des Glaubens. Und ich möchte jetzt, wir sprechen so viel vom Glauben, eine Beschreibung versuchen. Was bedeutet denn Glauben? Glauben bedeutet, ja, Vertrauen, das wissen wir. Glauben bedeutet Vertrauen. Und wir können es so formulieren, Glauben bedeutet Lebensübergabe an den Herrn Jesus. Glaube bedeutet, sich dem Herrn Jesus anvertrauen. Mit der ganzen Existenz bedeutet die Aufgabe des eigenen Lebens, liebe Geschwister. Dass ich wirklich mein Leben dem Herrn völlig zur Verfügung stelle. Es bedeutet nicht ein Fürwahrhalten, weil ein Fürwahrhalten, ja, ich halte es jetzt für wahr, dass es in der Wüste Sahara 40 Grad hat. Das kann ich für wahr halten. Das hat aber mit meiner Person nichts zu tun. Das hat keine Auswirkung auf meine Existenz. Und Glaube ist aber was völlig die Existenz betreffendes. Ja, wie können wir es noch beschreiben? Glauben bedeutet, dass ich mein Todesurteil unterschreibe, das längst dort auf Golgatha vollzogen wurde, als der Herr Jesus starb und die ganze Schöpfung mit in seinen Tod genommen hat. Glauben bedeutet Schlüsselabgabe, dass ich nicht nur den Haustürschlüssel meines Lebenshauses dem Herrn gebe, sondern den Schlüsselbund meines Lebenshauses für alle Zimmern, für alle Kammern, die ich vielleicht selber noch gar nicht kenne, dass ich diesen Schlüsselbund dem Herrn gebe. Glauben bedeutet, dass wir den Herrn Jesus nicht nur in unser Lebensauto, so möchte ich es mal sagen, einsteigen lassen. Er darf auf dem Beifahrersitz Platz nehmen. Er darf ein paar gute Ratschläge geben. Er ist dafür da, mich zu trösten, mir zuzusprechen. Dafür ist er da. Nein, liebe Geschwister, nicht auf dem Beifahrersitz. Glauben bedeutet, dass nicht mehr ich, sondern er am Steuer sitzt. Also ganz wichtig, Glauben, das ist wirklich was, da geht es ums Ganze. Da geht es um alles, liebe Geschwister. Ja, und dann das dritte Substantiv, Geheimnis. Was ist da, warum ist das ein Haushalt des Geheimnisses? Ja, manche sagen, ja gut, dass die Nationen jetzt gläubig werden dürfen und Glieder am Leib des Christus werden dürfen, dass die dazukommen, so wie Israel auch schon dabei war. Liebe Geschwister, dass die Nationen gerettet werden, das finden wir schon im Alten Testament. Das finden wir von 1. Mose 12 bis Offenbarung 21 und 22. Das war nicht das Geheimnis, dass die Nationen Anteil am Heil haben. Ich möchte ein Beispiel nennen. 1. Mose 12 haben wir ja betrachtet, den Abraham, diese Verheißung des Segens, alle Generationen der Erde. Dann Offenbarung, ja, da lesen wir von den 12 Toren des neuen Jerusalems und auf ihnen stehen die Namen der 12 Stämme Israels. Wir lesen von 12 Fundamentsteinen dieser Stadt, auf ihnen stehen die Namen der 12 Apostel des Lammes. Und wir lesen ja da von diesen Blättern des Baumes des Lebens, die zur Heilung der Nationen, zur Therapeia der Nationen sind. Ja, und wenn diese Nationen dann eintreten dürfen in diese Stadt, ja, da gehen die natürlich durch diese Tore durch, auf denen die Namen der 12 Stämme Israels stehen. Da erkennen wir diesen Mittlerdienst Israels, der im Tausendjahrreich beginnt und im Vollumfang ja dann ja zur Darstellung kommt auf in der neuen Erde. Also das war kein Geheimnis, das lesen wir also auch unabhängig von Paulus, liebe Geschwister. Wir finden diese Botschaft durch die ganze Schrift hindurch. Auch in den Psalmen finden wir kostbare Aussagen, wie die Nationen Anteil bekommen am Heil. Was war jedoch ein Geheimnis und wurde erst dem Apostel Paulus geoffenbart, dass eben heute in der Zeit der Zurückstellung Israels unser himmlischer Vater seinem Sohn aus allen Völkern und Nationen, einschließlich dem Volke Israel, eine ganz neue Heilskörperschaft zubereitet, nämlich seine Leibesgemeinde. Nicht, dass die Nationen halt auch jetzt gläubig werden dürfen, wie vorher schon das Volk Israel am Pfingsten, sondern dass Gott was ganz Neues geoffenbart hat, eine vorher nie geoffenbarte Heilskörperschaft, ja, die Leibesgemeinde, der Leib des Christus. Ja, die Vervollständigung des Christus, er das Haupt und wir die Glieder. Wir sind organisch mit ihm verbunden, mit dem über alle Himmel, Fürstentümer und Gewalten hoch erhobenen herrlichen Haupt. Diese Botschaft wurde erst einem Apostel Paulus geoffenbart, die finden wir vorher nicht in der Schrift. Wir haben 1. Timotheus 1, 3 und 4 gelesen, Haushaltung, die im Glauben ist. Und ich möchte jetzt abschließend zu diesem Punkt Epheser 3, 1 bis 9 lesen, weil wir da eben diese zwei anderen Substantive finden, nämlich Gnade und Geheimnis. Epheser 3, 1 bis 9. Dieser halb ich, Paulus, der Gefangene Christi Jesu für euch, die Nationen, wenn ihr anders gehört habt von der Verwaltung, da haben wir wieder dieses Wort, der Gnade Gottes, also Verwaltung der Gnade Gottes, die mir in Bezug auf euch gegeben ist, dass mir durch Offenbarung, das zeigt schon an, das war vorher nicht bekannt, heute Morgen haben wir es gehört vom Albrecht, Galaterbrief, ich habe es von keinem Menschen erlernt, sondern durch Offenbarung Jesu Christi. Dass mir durch Offenbarung das Geheimnis kundgetan worden, wie ich es zuvor in kurzem beschrieben habe, woran ihr im Lesen merken könnt, mein Verständnis in dem Geheimnis des Christus, welches in anderen Geschlechtern den Söhnen der Menschen nicht kundgetan wurde, wie es jetzt geoffenbart worden ist seinen heiligen Aposteln und Propheten. Im Geist sind die aus den Nationen Losteilinhaber und Mitleib und Mitteilhaber seiner Verheißung in Christo Jesu. Durch das Evangelium, dessen Diener ich geworden bin, nach der Gabe der Gnade Gottes, die mir gegeben ist nach der Wirksamkeit seiner Kraft, mir, dem Allergeringsten von allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, unter den Nationen den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen und alle zu erleuchten, welches, jetzt kommt's wieder, die Verwaltung des Geheimnisses sei, das von den Zeitaltern her verborgen war in Gott, der alle Dinge geschaffen hat. Die Nationen mit Leib, mit dem Christus, mit Erben, bessere Übersetzung, Losteilinhaber und das dritte dann Mitteilhaber seiner Verheißung. Wir kommen zum nächsten Punkt. Was ist denn jetzt die Rechtsgrundlage der Rechtfertigung einzig und allein aus Glauben? Und da möchte ich lesen Römer 10, 8 bis 10. Das Wort ist dir nahe in deinem Munde und in deinem Herzen. Das ist das Wort des Glaubens, welches wir predigen. Dass, wenn du mit deinem Munde Jesum als Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du errettet werden wirst. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Munde wird bekannt zum Heil. Und dann noch Römer 4, 25 bis 5, 1, welcher, nämlich unser Herr Jesus Christus, unserer Übertretungen wegen dahingegeben und unserer Rechtfertigung wegen auferweckt worden ist. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Zentraler Punkt des Wortes des Glaubens ist also die Auferweckung Jesu aus dem Tode. Er ist um unserer Rechtfertigung willen auferweckt. Wenn du in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus dem Toten auferweckt hat. Also wir können es so formulieren, keine Rechtfertigung ohne die leibhaftige Auferstehung Jesu und ohne die Auferstehung unseres Herrn fällt das Wort des Glaubens in sich zusammen. Ich habe mir vorgestellt, Bergsteiger besteigen einen Berggipfel und sie müssen über einen Gletscher laufen. Und was bedeutet es, Wort des Glaubens ohne Auferstehung? Das bedeutet, dass der Bergsteiger in eine Gletscherspalte hinabstürzt und alles verloren ist. Also, wenn der Herr Jesus nicht auferstanden ist, liebe Geschwister, dann ist das Wort des Glaubens ein Irrtum, wie es keinen größeren gibt. Was gibt es Verrückteres und Folgenschwereres, als das Vertrauen auf einen Toten zu setzen? Liebe Geschwister, was ist, wer auf einen Toten vertraut, das ist furchtbar. Messerscharf formuliert Paulus in 1. Korinther 15, 16 bis 19, denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, und jetzt kommt's, so ist euer Glaube eitel, das heißt nichtig. Hohl, genau. Dann ist auch das Wort des Glaubens, so ergänze ich jetzt, nichts anderes wie eine Seifenblase. Und alles ist vorbei. Ihr seid noch in euren Sünden. Also sind auch die, welche in Christo entschlafen sind, verloren gegangen. Wenn wir allein in diesem Leben auf Christum Hoffnung haben, so sind wir die elendesten von allen Menschen. Paulus zieht es messerscharf durch. Alles steht und fällt mit der Auferstehung Jesu. Der Herr Jesus ist um unserer Übertretungen, wörtlich unserer Danebenfälle wegen, dahingegeben. Doch wir hätten keine Erlösung durch sein Blut, keine Vergebung der Sünden, der Danebenfälle, wenn er eben nicht leibhaftig auferstanden wäre. Wir wären noch in unseren Sünden. Doch in der Auferweckung seines Sohnes hat der Vater das Erlösungswerk seines Sohnes als vollgültig, als rechtswirksam bestätigt. Mit der Auferstehung unseres Herrn hat Gott bestätigt, dass der Herr Jesus das sündlose Opferlamm ist, das ein für alle Mal geschehene Opfer, wie wir es im Hebräerbrief ja betrachtet haben. Also der Vater hätte niemals den Sohn auferweckt, wenn eine Sünde an ihm gefunden worden wäre. Und liebe Geschwister, wir finden ja dieses Wort, wir haben es heute Morgen, meine ich, auch schon gehört, in 2. Korinther 5,14. Denn die Liebe des Christus drängt uns, indem wir also geurteilt haben, dass einer für alle gestorben ist und somit alle gestorben sind oder im Tode lagen. Paulus gibt uns hier diese Botschaft mit, dass eben ja mit dem Geschehen dort am Kreuz und der Auferstehung die ganze Schöpfung mit eingebunden ist. Und da musste ich bei der Vorbereitung denken, wir müssen uns das mal überlegen. Alle sind mitgestorben, wir alle auch. Wenn der Herr Jesus nur eine Sünde begangen hätte, wir alle, die ganze Schöpfung, läge bis heute mit ihm im Tode. Das müssen wir uns mal vorstellen. Da wäre wirklich alles verloren gewesen. Und gleichzeitig gilt, wenn der Herr Jesus ohne Sünde in den Tod gegangen ist, das Lamm ohne Fehl und Flecken ist, wie es Petrus bezeugen darf in seinem Brief, dann bedeutet sein Sterben auf Golgatha nicht weniger, durften wir hören diese Tage von Ruben, als den Loskauf einer ganzen Schöpfung. Jawohl, Satan durfte dort auf Golgatha den zweiten Adam verschlingen. Und er meinte damit, den finalen, endgültigen Sieg errungen zu haben. Doch der Satan, und ich möchte es mal so formulieren, sein Prokurist, sein Handlungsbevollmächtigter, der Tod, sie konnten den Gottessohn nicht halten. Sie fanden keine Sünde an ihm. Sie mussten ihn freigeben. Und damit alle, die ja mit ihm in den Tod hineingekommen sind, liebe Geschwister, den ganzen Kosmos. Und jetzt gilt, was wir in Römer 5,19 lesen, denn gleich wie durch des einen Menschen Ungehorsam die vielen in die Stellung von Sündern gesetzt worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen in die Stellung von Gerechten gesetzt werden. Und um welche Gerechtigkeit geht es hier? 2. Korinther 5,21, den, der Sünde nicht kannte, hat er, Gott unser Vater, für uns zur Sünde gemacht, und jetzt kommt es, auf dass wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Wir, einmal die ganze Schöpfung, darf Gerechtigkeit Gottes werden. Was ist das für eine frohe Botschaft? Und mögen wir diese allumfassende Bedeutung des Kreuzes geschehen, je länger und je mehr erfassen. Kreuz und Auferstehung unseres Herrn bedeuten keineswegs, dass jetzt die Möglichkeit besteht, dass Menschen aus Sünde, Hölle und Tod befreit werden können. Nein, liebe Geschwister, Kreuz und Auferstehung bedeuten, dass jetzt die ganze Schöpfung längst aus den Krallen des Todes befreit wurde. Wer ist der Herr über alle Lebenden und alle Toten? Römer 14, Vers 9, unser Herr Jesus Christus. Ja, liebe Geschwister, von daher ist klar, niemand muss mehr ins Totenreich, niemand muss mehr in den Feuersee, weil da noch eine Rechnung offen wäre, weil der Teufel und der Tod noch irgendeinen Rechtsanspruch geltend machen können. Nein, wer allein entscheidet, ob einer an einen Gerichtsort muss, ob einer in den Feuersee muss, nur einer, liebe Geschwister, der alle Schlüssel hat für alle Totenbehältnisse und Totenbereiche, unser Herr Jesus Christus. Und ich möchte auch nochmal fragen, da oben hat es ja auch schon getan, wie lange gilt denn dieses Wort, wenn du mit deinem Munde Jesum als Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du errettet werden wirst. Wie lange gilt dieses Wort? Liebe Geschwister, so lang, bis 1. Korinther 15,28 erfüllt ist. Wem ihm aber alles untergeordnet sein wird, dann wird auch der Sohn selbst dem untergeordnet sein, der ihm alles untergeordnet hat, auf das Gott alles in allem sein. Also für alle Geschöpfe gibt es nur einen Weg der Rettung und Rechtfertigung gegenüber dem Allerhöchsten, nämlich das Bekenntnis, Jesus ist Herr. Und auch hier nicht irgendein Herr. Ich kann auch sagen, unser Bürgermeister ist der Herr, gell? Also, sondern Jesus ist mein Herr. Und dieses Bekenntnis kann eben nur der aussprechen, der ja glaubt, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat. Und wir wissen ja, dass letztendlich es nicht unser Glaube ist, der uns rechtfertigt, sondern was geschieht denn, wenn der Herr Jesus in unser Herz hineinkommt? Freilich, es gilt Apostelgeschichte 16,31, das wunderbare Wort, was der Paulus dem Kerkermeister zugerufen hat: Glaube an den Herrn Jesus und du wirst errettet werden, du und dein Haus. Was geschieht, wenn wir an den Herrn glauben? Dann kommt der Herr Jesus in unser Herz hinein. Und dann empfangen wir seinen Glauben und das ist der rechtfertigende Glaube. Galater 2,16, ich lese nach der konkordanten Wiedergabe. Weil wir aber wissen, dass der Mensch nicht aus Gesetzeswerken gerechtfertigt wird, sondern nur durch den Glauben Christi Jesu, so glauben auch wir an Christus Jesus, damit wir aus dem Glauben Christi und nicht aus Gesetzeswerken gerechtfertigt werden. Denn aus Gesetzeswerken wird von allem Fleisch niemand gerechtfertigt. Wir kommen zum vorletzten Punkt, der Glaube des Herzens und das Bekenntnis des Mundes. Ein ganz wichtiger Punkt. Wenn du mit deinem Munde, Römer 10, Vers 9, wenn du mit deinem Munde Jesum als Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du errettet werden wirst. Den Glauben im Herzen, den kann kein Mensch, kein Engel sehen. Kann auch von uns niemand sehen. Wir können in niemandes Herz hineinschauen. Das Bekenntnis des Mundes, ja, das ist ganz offensichtlich für Menschen als auch für Engel. In Vers 10 lesen wir, denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit. Wir erkennen daran, das Entscheidende bei jedem von uns geschieht im Herzen, ganz im Verborgenen, ohne Show, ohne Tamtam, ganz in der Stille. Wenn der Heilige Geist an uns arbeitet und wir den heiligen Ruf hören dürfen, und dann das geschehen darf, wie bei der Lydia. Sie hörte zu, der Herr tat ihr das Herz auf. Das ist wunderbar, liebe Geschwister. Ja, das ist also der Glaube im Herzen. Und es geschieht durch die Torheit der Predigt. 1. Korinther 1,21 heißt es, dass es Gott wohlgefiel, durch die Torheit der Predigt die Glaubenden zu erretten. Also das Entscheidende geschieht nicht im äußerlich Sichtbaren, sondern das Entscheidende geschieht in unserem Herzen. Und deswegen, wenn wir irgendwie den Fokus auf das äußerlich Sichtbare legen, auch in unseren Versammlungen, dann sind wir auf dem Holzweg. Darauf kommt es nicht an. Wir sitzen hier in einem stickigen Raum, da ist nicht groß belüftet. Wir haben es heute auf dem Heimweg gehabt mit dem Konrad. Ist schön, dass es so kühl ist. Früher haben welche nach außen gehen müssen, weil sie keine Luft mehr gekriegt haben, wo es 30 Grad hatte. Also wir sehen, aber das Äußerliche, liebe Geschwister, danke, das Äußerliche, liebe Geschwister, darum geht es mir einfach, das wollte ich zum Ausdruck bringen, das ist nicht das Entscheidende. Ob wir jetzt im Kreis sitzen oder in Reihen, das ist alles nicht so wichtig, gell? Sondern das Entscheidende geschieht im Herzen. Das Herz ist das Planungsbüro, so hat es der Arthur Muhl gesagt, von uns Menschen. Die Entwürfe des Herzens sind des Menschen, lesen wir in Sprüche 16,1. Und in Sprüche 23,26, da heißt es: Gib mir, mein Sohn, dein Herz und lass deine Augen gefallen haben an meinen Wegen. Also wir sehen, das Entscheidende, ja, geschieht im Herz. Und aus Galater 3, Vers 2 lernen wir, der Heilige Geist bindet sich an das Wort des Glaubens. Galater 3, Vers 2, dies allein will ich von euch lernen, habt ihr den Geist aus Gesetzeswerken empfangen oder aus der Kunde des Glaubens. Also wir sehen, der Heilige Geist bindet sich an das Wort des Glaubens. Also Heiliger Geist und Wort des Glaubens gehören untrennbar zusammen. Das Wort ist dir nahe in deinem Munde und in deinem Herzen. Es geht also ums Wort. Und wir wissen, ja, dass kein Mensch gläubig werden kann, wann er will, sondern vielmehr ist der Glaube ein Geschenk Gottes Und der von Gott vorgegebene Weg, auf dem er dieses Geschenk des Glaubens vermittelt, ist das Hören des Wortes Gottes. Es gibt keinen anderen Weg. Ja, einzig und allein durch das Hören des Wortes kann dieses Wunder geschehen, dass der Heilige Geist das Herz eines Menschen eröffnet. Und mir ist da immer wieder die Geschichte von der Lydia ein wunderbares Anschauungsobjekt. Ja, mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit. Rechtfertigung gegenüber dem Allerhöchsten gibt es einzig und allein auf dem Grundsatz dieses Herzensglaubens. Römer 4, Vers 5, dem aber, der nicht wirkt, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, wird sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet. Und wir haben gesagt, und als Überleitung zu diesem Bekenntnis des Mundes möchte ich das jetzt einfließen lassen. Ich hoffe, dass es nicht verwirrend ist oder zu viel ist. Aber wenn wir über das Wort des Glaubens sprechen, dann müssen wir natürlich uns ehrlicherweise fragen, wie haben wir den Jakobusbrief zu verstehen? Jakobus 2, 24, ihr seht also, dass ein Mensch aus Werken gerechtfertigt wird und nicht aus Glauben allein. Maximaler Gegensatz. Wir wissen, das wird versucht, irgendwie zusammenzubringen, aber liebe Geschwister, die Bibel ist nicht so kompliziert, dass man da ganz komische Konstrukte anstellen muss, sondern wir müssen sie ganz und dürfen sie ganz wörtlich nehmen. Beides ist Wort Gottes, beides geistgesalbte Apostel. Wie haben wir es zu verstehen? Wir haben gesagt, der Glaube des Herzens kann nur von Gott gesehen werden, nicht von einem Mensch, nicht von einem Engel. Aber wenn wir weiterlesen im Jakobusbrief oder vorher lesen, so muss ich sagen, dann müssen wir sehen, auf welche Geschichte nimmt denn der Jakobus Bezug. Und er schreibt in Vers 21, ist nicht Abraham, unser Vater, aus Werken gerechtfertigt worden? Wann? Nicht 1. Mose 15, sondern da er Isaak, seinen Sohn, auf den Altar opferte, da wurde er aus Werken gerechtfertigt. Und liebe Geschwister, wie nur kann es sein, es muss eine Rechtfertigung gegenüber jemand anders gewesen sein. Ja. Gibt keine andere Lösung. Wie gesagt, die Bibel ist logisch. Lesen wir 1. Korinther 15, messerscharfe Logik. Und jetzt wollen wir 1. Mose 22, 10 bis 12 aufschlagen. Und da lesen wir, vor wem der Abraham durch seine Handlung gerechtfertigt wurde. Und Abraham streckte seine Hand aus und nahm das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief ihm der Engel Jahwes vom Himmel zu und sprach, Abraham, Abraham. Und er sprach, hier bin ich. Und er sprach, strecke deine Hand nicht aus nach dem Knaben und tu ihm gar nichts. Und jetzt kommt's, denn nun weiß ich, sagt der Engel, dass du Gott fürchtest und seinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast. Also vor wem wurde der Abraham durch die Opferung Isaaks gerechtfertigt? Vor dem Engel. Ja, der Abraham wurde durch Werke gerechtfertigt, jawohl, aber niemals vor Gott. Das kann gar nicht sein, das wäre ein Widerspruch sondersgleichen gegen das Gesamtzeugnis der Schrift, sondern vor dem Engel. Und Römer 4, Vers 2 lesen wir es wunderbar, denn wenn Abraham auf dem Grundsatz der Werke gerechtfertigt worden ist, so hat er etwas zum Rühmen, jawohl, alles richtig, und jetzt kommt der Nachsatz, aber nicht vor Gott, nicht vor Gott, liebe Geschwister. Ja, also mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit, und jetzt kommt das Zweite, mit dem Munde wird bekannt zum Heil. Was für eine Aussage, liebe Geschwister. Ich möchte dazu ein Wort aus dem Timotheusbrief lesen. 1. Timotheus 6, Vers 12. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu welchem du berufen worden bist, und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Wie haben wir das zu verstehen? Mit dem Munde wird bekannt zum Heil. Liebe Geschwister, der Timotheus hat ein Bekenntnis abgelegt vor vielen Zeugen. Und mit seinem Bekenntnis hat sich der Timotheus festgelegt. Festgelegt, das ist mir jetzt ganz wichtig. Und wie war dieses Bekenntnis ihm doch zum Heil, zur Rettung? Einmal gegenüber denen, vor denen er das Bekenntnis abgelegt hat. Die wussten fortan ganz eindeutig, mit wem sie es zu tun hatten. Ins Herz konnte sie nicht hineinschauen, aber dieses Bekenntnis, das er vor vielen Zeugen abgelegt hat, damit hat sich der Timotheus festgelegt. Da wussten jetzt alle, jawohl, natürlich musste der Glauben im Herzen vorher geschehen sein, das haben wir ja gelesen. Jawohl, der Timotheus, der ist jetzt einer von uns, der ist jetzt auch ein Gotteskind. Und ganz sicher war ihm dieses Bekenntnis auch für sich persönlich zum Heil, zur Rettung. Timotheus wusste zwei Stücke, wenn er ja in Anfechtung war, da durfte er sich erinnern, ich habe das denen gesagt, das stimmt, ich habe mich festgelegt. Und er wusste gleichzeitig, ich kann jetzt nicht mehr so leben wie vorher. Ich habe mich festgelegt, ich habe vor allen diesen Menschen ein Bekenntnis abgelegt, dass ich mein Leben dem Herrn Jesus gegeben habe. Was bedeutet das, ein Bekenntnis zu bekennen? Es bedeutet, dass ich mich festlege. Und ich habe ein Beispiel, ist mir gekommen, es ist doch ein großer Unterschied, ob zwei so zusammenleben oder ob sie vorher auf dem Standesamt waren und vor einem Zeugen ein Bekenntnis abgelegt haben, aus freien Stücken. Jeder hat da Ja zu sagen. Kann hinterher nicht sagen, oh, der hat gesagt, du hast gesagt. Ja, ganz wichtig. Ein Bekenntnis, mit einem Bekenntnis lege ich mich fest, liebe Geschwister. Mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit. Mit dem Munde wird bekannt zum Heil. Damit lege ich mich fest und stelle mich öffentlich ganz klar zum Herrn Jesus. Also ganz wichtig. Ja, wenn zwei nicht verheiratet sind, die können ganz schnell wieder voneinander rennen. Das ist eine ganz unverbindliche Sache. Mit dem Trauschein kann man natürlich auch voneinander rennen. Aber es ist eine ganz andere Situation, weil ich habe mich vorher festgelegt. Und es ist nicht irgendwie, sondern da schriftlich unterzeugen, liebe Geschwister. Und deshalb ist es ganz wichtig, also wo ich Jugendlicher war, da wurde einem das immer gesagt und wo ich auch in Eidlingen zum Glauben kommen durfte, da sollte dann alle, jetzt sage ich es mal in meinen Worten, die den Glauben des Herzens hatten, die sollte in einen Raum kommen und dort haben sie dann ein Bekenntnis abgelegt. Auch vor den, damals Peter Hane hat mit Anfang 30 evangelisiert, vor ihm und vor den Leuten, da haben sie ein Bekenntnis abgelegt. Und damit habe ich mich festgelegt, liebe Geschwister, und das ist mir zur Rettung, gell? Dass ich jetzt weiß, ich kann nicht mehr so leben wie vorher. Und auch in Anfechtungen, ich habe mir reingeschrieben vorne in meine Bibel, ich bin ein Kind Gottes. Also ganz wichtig, ich hoffe, dass das so verstanden wurde. Und deswegen möchte ich auch gerade unseren jüngeren Geschwistern, wenn ihr sagt, in meinem Herzen glaube ich an Jesus, ich habe mein Leben dem Herrn Jesus gegeben, mit dem Munde wird bekannt zum Heil. Ich möchte euch ermutigen, sprecht's aus vor irgendeinem Menschen, dass es ihm sagt, ich habe mein Leben dem Herrn gegeben. Noch eine Situation, die mir eingefallen ist, Kreißsaal, wer alles schon mal das erlebt hat, hochdramatisch, liebe Geschwister, der Mann schwitzt mehr wie die Frau fast. So. Und dann kommt das Kind auf die Welt, liebe Geschwister. Alle sind froh, das Kind kommt raus. Und alle warten auf einen Moment. Auf den Schrei des Kindes. Damit sagt der neue Erdenbürger, hallo, ich bin jetzt da. Kein Zurück mehr, ich bin da. Und das ist das Bekenntnis des Mundes, liebe Geschwister. Und ich, so dürfen wir es doch auch aufs Geistliche übertragen, liebe Geschwister. Das Bekenntnis des Mundes. Und ich möchte noch was dazu sagen zum Bekenntnis des Mundes. Gilt für das Gläubigwerden und auch für mich und für uns alle, die wir gläubig sind. Wir sind in einer Umgebung, wir sitzen am Tisch, es gibt Essen, da sitzt ein hoher Herr oder was weiß ich, falten wir die Hände oder falten wir sie nicht? Oder wir sind im Gespräch. Liebe Geschwister, wenn wir das Bekenntnis abgegeben haben, jetzt sage ich es mal in meinen Worten, sind wir gerettet. Alle wissen, was Sache ist. Die wissen alle, mit wem sie es zu tun haben. Also das Bekenntnis des Mundes, dass ich einem sage, du, ich glaube an Jesus Christus oder ich tue das Bekennen durch zum Beispiel, dass ich bete, wobei es ja nicht noch nicht das Zeichen ist, dass jetzt einer ein Gotteskind ist, aber Mit dem Bekenntnis lege ich mich einfach fest und es dient mir zur Rettung. Ja, ich hoffe, dass das so verstanden wurde, wie ich das verstehe, diese Aussage: mit dem Munde wird bekannt zum Heil. Wir kommen noch kurz zum letzten Punkt. Unsere Nahrung, die Worte des Glaubens. Also auch unsere Nahrung ist das Wort des Glaubens. Das Wort des Glaubens ist also nicht nur da am Anfang, dass wir gerecht werden, sondern es ist unsere Nahrung. Woran bindet der Apostel Paulus sein echtes Kind im Glauben? Ich lese uns 1. Timotheus 4, Vers 6 und lese ab Vers 1 des Zusammenhang wegen nach der Übersetzung von Heinz Schumacher. Dort heißt es: Der Geist aber sagt klar und bestimmt, dass in späteren Zeiten einige vom Glauben abfallen werden. Und es ist ja nicht so ganz einfach, wie wir das zu deuten haben. Ich möchte es versuchen. Dieses Wort Aphistemi kann wörtlich übersetzt werden mit wegstellen, wegbewegen. Fleiderer übersetzt so: Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten sich wegstellen werden gewisse Kreise von dem Glauben. Also gewisse Kreise werden sich wegstellen, die werden sich wegbewegen. Das ist also auch ein Prozess, die kommen auf ein Nebengleis, so möchte ich es mal sagen. Die schlagen eine andere Richtung ein, die nehmen einen Platz ein, an dem sie überhaupt nichts zu suchen haben. Also so würde ich das verstehen. Der Geist aber sagt klar und bestimmt, dass in späteren Zeiten einige vom Glauben abfallen werden, indem sie sich irreführenden Geistern und Lehren von Dämonen zuwenden, getäuscht durch die Heuchelei von Menschen, die Lügen vortragen und in ihrem Gewissen gebrandmarkt sind. Sie verbieten zu heiraten und gebieten, sich bestimmter Speisen zu enthalten, die doch Gott geschaffen hat, damit sie von denen, die Glauben und die Wahrheit erkannt haben, mit Danksagung entgegengenommen werden. Denn alles von Gott Geschaffene ist gut und nichts verwerflich, das mit Danksagung angenommen wird. Denn es wird geheiligt durch Gottes Wort und Gebet. Wenn du dies den Brüdern vorstellst, wirst du ein guter Diener Christi Jesu sein. Und jetzt kommt's: der sich ernährt mit den Worten des Glaubens und der guten Lehre, der du nachgefolgt bist. Hier lesen wir es: Der gute, der treffliche, der ausgezeichnete Diener Christi Jesu, der Kriegsmann Christi Jesu, er ernährt sich mit den Worten des Glaubens, der guten, der köstlichen Lehre. Wir brauchen also das Wort des Glaubens täglich, sonst leiden wir Mangel und sind keine brauchbaren Diener Christi Jesu. Und wenn wir diese Verse lesen, liebe Geschwister, da muss ich sagen: Wie erquickend, wie befreiend ist doch diese geheiligte Natürlichkeit, so möchte ich es mal formulieren, des Paulus. Alles von Gott Geschaffene ist gut und nichts verwerflich, das mit Danksagung angenommen wird, denn es wird geheiligt durch Gottes Wort und Gebet. Was für eine Aussage. Parallele 1. Timotheus 6, 17, wo wir lesen, dass Gott uns alles reichlich darreicht zum Genuss. Liebe Geschwister, unser himmlischer Vater ist nicht kleinlich. Heute Morgen haben wir es gehabt. Überfließend. Überfließend ist er. Er schenkt alles in Hülle und Fülle. Brauchen wir nur auf das Fenster gucken. Das ist alles in der Schöpfung. Da ist alles in Hülle und Fülle da. Und das ist ja auch so eine furchtbare Propaganda, die uns heute mitgeteilt wird, höre ich an allen Ecken und Enden. Die Hauptursache für alle Probleme dieser Erde ist die Überbevölkerung. Das ist die Hauptursache an allen Problemen. Und merken wir uns das, liebe Geschwister: Der Teufel möchte den Tod. Gott will das Leben. Nein, wir haben überhaupt keine Überbevölkerung, sondern das Problem ist, dass die Menschen eben nicht das tun, das Geschenkte mit Danksagung anzunehmen und sich vor ihrem Gott und Schöpfer zu beugen. Das Gleiche ist dieses Wort Nachhaltigkeit. Dass wir uns nicht schämen, dieses Wort überhaupt in den Mund zu nehmen. Wir alle wissen, dass es in der ganzen Menschheitsgeschichte wahrscheinlich keine weniger nachhaltigere Generation gegeben hat, als wir heute in Westeuropa. Und da sprechen wir von Nachhaltigkeit. Unbeschreiblich. Und wenn wir das praktizieren, liebe Geschwister, was hier der Apostel Paulus uns schreibt, alles von Gott geschaffen ist, gut und nichts verwerflich, das mit Danksagung angenommen wird, denn es wird geheiligt durch Gottes Wort und Gebet, dann leben wir wirklich nachhaltig. Ja, und wir haben es heute Morgen hören dürfen, liebe Geschwister, wir nähren uns mit den Worten des Glaubens. Und das sind auch ganz praktische, konkrete Anweisungen für unser Leben. Das ist auch Wort des Glaubens, Wort des Vertrauens. Ich lebe in meinem Alltag im Vertrauen zu meinem Herrn nach seinen Ordnungen und dem, was er mir sagt in seinem Wort. Speziell auch ganz die konkreten Ermahnungen des Apostels Paulus. Wir sind versiegelt mit dem Geist. Wir dürfen heute schon unauflösliches Gottesleben haben. Wir sind gerechtfertigt. Wir sind unanklagbar. In Christus zur Fülle gebracht. Das ist unser unantastbarer Stand in Christus. Und jetzt schreibt Paulus in Galater 5, 24 und 25. Die aber, die Christus sind, haben das Fleisch gekreuzigt, samt den Leidenschaften und Lüsten. Wenn wir durch den Geist leben, also das heißt, wir haben Leben aus Gott, jetzt kommt, so lasst uns auch durch den Geist wandeln. Ja. Beide Stücke gehören untrennbar zusammen. Beide sind Bestandteile des Wortes des Glaubens. Und denken wir an Timotheusbriefe, klare Anweisungen an die Männer, an die Frauen, an die Ältesten, die Diakone, die Witwen, die Kinder, die Eltern und so weiter. Also beides ist Wort des Glaubens, das wir zu predigen haben und unter das wir uns im Glaubensgehorsam zu stellen haben. Ja, ich möchte ja schließen mit einer Aufforderung, einer Ermutigung. Wir haben gelesen in 1. Timotheus 4, Vers 6, dass der treffliche, der ausgezeichnete Diener Christi Jesu sich mit den Worten des Glaubens und der guten, der köstlichen Lehre ernährt. Das ist seine Nahrung. Und liebe Geschwister, das kennen wir, denke ich, alle. Und besonders habe ich das auch von älteren Geschwistern und auch Menschen immer wieder gehört. Wie leiden sie darunter, wenn sie alleine eine Mahlzeit einnehmen müssen? Das schmeckt nicht, sie haben keinen Hunger. Und wie freuen sie sich, wenn sie im natürlichen Bereich Tischgemeinschaft mit jemand haben dürfen und gemeinsam miteinander essen dürfen. Wie viel mehr, liebe Geschwister, gilt das bezüglich der Ernährung mit den Worten des Glaubens und der guten Lehre? Eine Online-Teilnahme an Versammlungen, das Hören von Vorträgen auf Tonträgern, das ist ein sehr, sehr großer Segen. Wir alle profitieren davon. Und besonders für die Geschwister, die nicht mehr aus dem Haus können oder die in ihrer Umgebung gar keine Möglichkeit haben, das Wort des Glaubens, die gute Lehre, das paulinische Evangelium zu hören. Ganz klar, es ist ein ganz großes Geschenk, ein großer Segen. Aber ich möchte uns ermutigen, wir alle, die wir dazu in der Lage sind, noch können wir mit unseren Autos fahren, wohin wir wollen und wie weit wir wollen. Noch haben wir, nicht mehr alle Geschwister, aber vielfach haben wir noch die finanziellen Mittel. Und deshalb möchte ich uns ermutigen, lasst uns doch nicht alleine essen. Lasst uns nicht alleine essen, sondern lasst uns das Wort des Glaubens in der Gemeinschaft mit den Geschwistern zu uns nehmen, so wie wir es ja auch jetzt ja in diesen Tagen wunderbar praktizieren dürfen. Amen.
Amen.
Wir beten miteinander. Ja, und dafür wollen wir dir von ganzem Herzen danken, geliebter himmlischer Vater, dass du das auch in diesem Jahr uns geschenkt hast, dass wir uns hier eine Woche lang intensiv mit diesem Wort des Glaubens nähren dürfen. Und dass für uns alle so eine Stärkung ist und eine Ermutigung und eine Ermahnung hin auf dem Weg zu deinem bald kommenden Tag, wenn du kommen wirst, Herr Jesus, um deine Gemeinde zu dir hin zu entwickeln. Ja, und wir danken dir für diese Botschaft. Mit dem Herzen wird geglaubt, mit dem Munde wird bekannt. Und das bitte ich für mich und für uns alle, dass wir mit unserem Munde dich bekennen. Wie oft habe ich da versagt, dass ich dich nicht bekannt habe. Aber schenke uns es, dass wir mutig und im Glaubensgehorsam und in der Liebe zu dir einfach dich bekennen, wo es dran ist. Und so werden wir auch ganz eindeutig identifiziert und legen wir uns fest. Und wir wollen es bitten für alle diejenigen, die ja dieses Bekenntnis noch niemals abgelegt haben, dass sie den Mut finden, es auszusprechen. Dank sei dir. Amen.
Amen.